Wir unterstützen die Mamas, dass sie sich nicht den Kopf machen müssen, zu kochen. Und weil wir haben, glaube ich, genug zu tun den ganzen Tag. So viel Aufmerksamkeit fürs Baby und wenig Aufmerksamkeit für einen selber. Also klar, es muss vegan sein, es muss glutenfrei sein, es muss ohne Zucker sein, es muss basisch sein, es sollte stillfördernd und nicht hemmend sein.
Ja.
Und natürlich sollte es auch entzündungshemmend einfach sein. Der erste Tipp, den ich immer gerne mitgebe, ist, achte weniger auf außen, sondern mehr auf innen. Mhm. Also da gibt der inneren Raum mehr Gehör.
Es gibt ja zwei Arten von Hilfe. Einmal so eine übergriffige, komm hier, ich nehme dir dein Baby ab, zack, ist es weg, ohne zu fragen. Oder eine ganz liebevolle, einfühlsame Hilfe, die auch fragt, was brauchst du wirklich?
Wenn sie stillt oder wenn sie sich zurückzieht, zieht sie sich zurück und sie kann sich zurückziehen, wann immer sie will. Ja. Und das muss auch akzeptiert werden.
Hallo, so schön, dass du da bist und willkommen bei Chilis in Carne. Hier geht es um die vielfältigen Facetten eines gesunden Lebensstils. Dabei schaue ich mit meinen GästInnen immer gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Bevor ich richtig starte, hier ein kleiner Hinweis an dich. Falls du mir noch nicht folgst, bitte bei deiner Podcast-Plattform deiner Wahl, wie zum Beispiel Spotify, den kleinen Button Folgen drücken, dann verpasst du auch in Zukunft keine Folge von mir. Los geht's!
Heute zu Gast, ich freue mich mega doll, ist die liebe Laura Böttcher von Nurimam. Sie ist Gründerin von Nurimam und holistische Ernährungsberaterin, Podcasterin, zweifach Mama und hat ein Kurs, How to Wochenbett, ist Doula. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, es war alles richtig. Herzlich willkommen, liebe Laura.
Danke. Was ein nettes Intro. Dankeschön.
Liebe Laura, was treibt dich gerade um, außer die Technik? Weil wir hatten ja jetzt einen kleinen Vorlauf. Wer hört wen? Ich höre dich nicht, du hörst mich. Wie geht's dir? Was treibt dich um?
Aber wir haben es jetzt, glaube ich, ganz gut hingekriegt und haben jetzt auch einiges nochmal über die Technik gelernt und man kann sie einfach manchmal nicht bändigen.
Das stimmt.
Was treibt mich um? Also ich habe ein krankes Kind zu Hause, ich habe es dir vorhin schon berichtet und wir sind gerade dabei, so ein bisschen wieder mehr gesundes Essen wieder in den Alltag zu integrieren, also mit Ingwer-Shots und Celery-Juice am Morgen. Also, dass wir einfach das Immunsystem von unseren Kids ein bisschen wieder stärken. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir hatten jetzt keine Ahnung, wie viele Kinderkrankheiten im Kindergarten. Wir haben alles mitgenommen. Ich habe es vorhin schon gesagt, die haben alles mitgenommen diese Woche. Und das ist jetzt gerade noch so Thema. Und der Frühling steht vor der Tür. Das heißt, meine Laune wird auch besser. Und das finde ich immer so eine ganz schöne Zeit. Also wenn man so aus diesem Winterschlaf rausgeht und da einfach viel, viel neue Energie einfach gerade sammelt.
Ja, das stimmt. Das fühle ich sehr. Ich habe dich ja vorgestellt eben als Gründerin von Nurimam. Mir absolut ein Begriff, aber sicherlich nicht allen. Vielleicht sagst du einmal kurz, was macht Nurimam?
Super gerne. Also Nurimam ist ein Unternehmen, das sich auf die Ernährung von Müttern konzentriert. Nurimam habe ich damals gegründet, als ich zum zweiten Mal schwanger war. Und ich hatte meine holistische Ernährungsberaterausbildung beendet und wollte mich einfach holistischer auch aufs Wochenbett vorbereiten. Und es gab einfach nicht das, was ich als Anspruch, würde ich es jetzt mal nennen, an meine Wochenbetternährung hatte. Das gab es einfach noch nicht und so ist Nurimam eigentlich ein Eigennutzen gewesen, denn wir machen vegane, glutenfreie, basische Gerichte, die in zwei verschiedenen Größen kommen. Wir haben die Family-Größe, wo wirklich die ganze Familie mitessen kann und da geht es wirklich von veganer Bolognese, die unheimlich lecker ist, bis hin zu Tonics und Trockenprodukten wie Porridge, Kichari-Kit. Also wir versorgen sozusagen die Mama nicht nur im Wochenbett und in der Schwangerschaft, sondern eben auch im Mama-Alltag, weil wir kennen das alle, wenn das einfach super stressig ist, auch wenn das Kind schon auf der Welt ist und nach dem Wochenbett und wenn man vielleicht den ganzen Tag auf dem Spielplatz war und abends einfach keine Kraft mehr hat, was zu kochen, dann ist einfach so ein frisches Glas von uns perfekt. Das ist 3 Monate haltbar, das ist ohne Konservierungsstoffe und ohne Zusatzstoffe, das war mir extrem wichtig und kein Zucker dabei, sondern das ist wirklich frisch gekocht. Das hat einen bestimmten Schonvorgang, den wir benutzen zum Kochen, dass es auch 3 Monate haltbar ist und dann einfach aufmachen, das Glas in den Topf aufkochen, essen oder es einfach benutzen für verschiedene andere Möglichkeiten. Also das ist so ein bisschen Nurimam. Wir unterstützen die Mamas, dass sie sich nicht den Kopf machen müssen, zu kochen. Und weil wir haben, glaube ich, genug zu tun den ganzen Tag und vor allem auch im Wochenbett, dass wir eben gut versorgt werden. Genau.
Ja, also es ist wirklich, also es ist eine großartige Idee, so die Mamas und Familien in dieser Zeit zu unterstützen. Und ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht nur im Wochenbett, sondern es ist auch einfach so im Alltag total cool. Weil wenn Kinder krank sind oder so und man nicht so die Zeit hat zum Kochen, dann bietet sich sowas natürlich auch total an.
Auf jeden Fall, genau.
Magst du einmal kurz erklären, was holistisch bedeutet? Holistische
ja,
Ernährung.
Genau. Ich hatte mich damals für die Holistik einfach entschieden, weil das betrifft einfach Körper, Seele, Geist. Du betrachtest den ganzen Menschen sozusagen. Du gehst nicht auf einzelne Probleme ein, sondern du setzt wirklich komplett einmal an und beleuchtest einfach sehr viele Aspekte vom Menschen, was nämlich, also wenn man ein gesundheitliches Problem hat, da kann einfach so viel mit reinspielen, was jetzt nicht nur zum Beispiel, wie man sich ernährt, angeht, sondern es hat so viel mehr Aspekte und deswegen ist der holistische Ansatz einfach auch mit viel Achtsamkeit verbunden. Und es betrachtet einfach so den ganzen Menschen, das ganze Umfeld vom Menschen und geht auch viel tiefer, sagen wir mal, in die Analyse auch rein, als wenn du jetzt mal wirklich salopp gesagt im Fitnessstudio dir einen Ernährungsplan schreiben lässt.
Also das, ja, das Ganzheitliche, das ist eigentlich so, ja, der Schlüssel zu allem,
ja,
weil, ne, sich
genau,
immer nur ein Puzzleteil anzugucken, bringt am Ende eigentlich gar nichts, ne?
Ja, ja, das stimmt.
Ja. Bedeutet holistische Ernährungsberaterin auch gleichzeitig vegan oder hat das miteinander erstmal gar nichts zu tun? Ist das deine persönliche Richtung und Entscheidung?
Also das hat mit Holistik weniger zu tun. Du kannst dich natürlich auch holistisch ernähren und ganz normal Fleisch essen. Bei mir ist es einfach so, dass ich den Ansatz für das vegane Essen fürs Wochenbett gewählt hatte, um den Frauen die Möglichkeit zu geben, dass wenn sie eine Mahlzeit, zum Beispiel bei Nurimam ist es so, wenn du eine Mahlzeit mit Nurimam belegst, dann hast du da ein veganes Produkt, was dem Körper einfach weniger abverlangt. Das heißt, du musst weniger verarbeiten, der Körper muss weniger arbeiten und kann sich auf den Heilungsprozess konzentrieren. Und aber wir geben den Frauen jetzt nicht vor, sie müssen sich komplett vegan ernähren. Das ist einfach nur eine Entlastung, dass wenn sie dann zum Beispiel sagen, ach, wir essen mittags Nurimam und abends machen wir uns ein Fleischgericht. Also das ist völlig denen überlassen. Und so hatte ich dann einfach den Ansatz für mich ganz angenehm gesehen, weil das einfach entlastet. Mhm. Ich persönlich ernähre mich, würde ich jetzt mal sagen, 85% vegan mit Ausnahmen, weil ich einfach mich auch intuitiv ernähre. Mhm. Das heißt, es hört sich dann immer lustig an. Saisonal ist es abhängig. Es kommt auf so ein bisschen das Kapitel in meinem Leben auch an, was gerade einfach der Körper bei mir braucht. Aber Fleisch esse ich persönlich jetzt schon seit, 9 Jahren nicht mehr. Mhm. Und war davor großer Fleischesser.
Ach, wirklich?
ich komme nämlich aus einem kleineren Ortschaft und das war einfach da so gang und gäbe, so eine uralt eingesessene Familie und das war einfach so normal. Ich habe aber es nicht vertragen, also das war so der erste Ansatz. Bei mir war das mit vielen Magenkrämpfen und extremer Abgeschlagenheit war das dann verbunden und dann habe ich für mich entschieden, ich gehe erstmal vegan. Da gab es noch gar nicht so viele Möglichkeiten und habe dann von da aus getestet, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und das hat sich dann natürlich auch nochmal dann durch die Schwangerschaften geändert. Aber so die erste Zeit habe ich vegan gelebt, dann habe ich vegetarisch gelebt, dann kam wieder eine vegane Zeit. Also ich mixe immer. Und das ist so jetzt gerade ja, eine ganz gute Schiene, mit der ich fahre. Also so dieses intuitive, holistische ist, was meinem Körper gut tut und ich einfach viel mehr auf mich achte. Aber holistisch heißt nicht gleich, dass es vegan sein muss.
Ja, spannend. Warst du denn schon vor Nurimam dann holistische Ernährungsberaterin oder kam dieses Ganze mit Nurimam? Wie ist da die Geschichte zu?
Ja, klar. Also ich habe die holistische Ernährungsberatung habe ich in der Schwangerschaft von meinem ersten Kind gemacht.
Witzig, was Frauen einen da immer irgendwie inspiriert. Ich kenne das total. Selber auch. So, ach, jetzt mache ich mal was ganz anderes.
Genau. Also das war das, also ich habe mich Ernährung, ich könnte mich den ganzen Tag über Ernährung unterhalten. Das ist einfach so.
Ja,
ich liebe dieses Thema. Und auch die verschiedenen Aspekte, die du hast. Also für mich ist Ernährung jetzt nicht ein kompliziertes Thema, sondern es ist einfach super interessant. Du hast so viele verschiedene Aspekte und in der ersten Schwangerschaft beschäftigt sich natürlich mit der Ernährung und den ganzen Themen, die einfach so mit einer Schwangerschaft mit sich kommen. Und dann auch so im ersten Babyjahr, als ich dann tiefer in die Ausbildung auch eingestiegen bin, dann kommt natürlich auch die Babyernährung mit dazu. Und dann, da ist dann der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich gucke bei meinem Kind ganz genau drauf, was ich ihm gebe. Also ich habe versucht damals selber zu kochen für den Kleinen.
Beim ersten geht das immer noch ganz cool.
Ja,
ne?
Genau. Und das zweite ist dann einfach mit.
Genau.
Und da war es dann einfach so, habe ich mir gedacht, so, bei meinem Kind achte ich so genau drauf, was es isst, welches Gluten es zu sich nimmt, ob es Gluten zu sich nimmt, welches Fleisch zum Beispiel mit in den ersten Brei kommt oder welchen Fisch ich kaufe, welches Gemüse. Also es war so extrem, wo ich mir dachte, so, und ich kümmere mich um mich selber gar nicht. Also ich esse dann, habe dann die Reste gegessen, ich habe zwischendrin einfach mal ein Brot irgendwie gegessen, im Stehen am besten noch, aber es war nie so, dass ich da mir die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Und deswegen bin ich dann einfach da tiefer eingestiegen und habe mich auch natürlich dann in die verschiedenen Themen eingearbeitet, habe dann auch angefangen, Ernährungsberatungen anzubieten. Und da war es einfach schön zu sehen, wie individuell das ist. Also da ging natürlich in der Zeit mit dem Baby zu Hause noch nicht viel. Das heißt, ich konnte nicht so viel annehmen, aber ich habe vor allem mit Frauen gearbeitet und auch vor allem mit Frauen nach der Schwangerschaft. Und da habe ich dann einfach auch schon diese Leidenschaft dann entwickelt und hatte dann natürlich auch ein paar Männer dann auch noch in der Ernährungsberatung. Und das war dann auch immer super spannend, wie unterschiedlich das ist. Und ja, ich habe einfach dann so die Leidenschaft dafür entdeckt, dass ich da einfach Frauen unterstützen will, weil man steckt auch selber drin. Also da ist dann so viel Aufmerksamkeit fürs Baby und wenig Aufmerksamkeit für einen selber, dass man sich da irgendwie, man kann sich drin verlieren, man kann sich auch eine Zeit lang nicht wohlfühlen, man fühlt sich da irgendwie so zwischen den Stühlen und da war das einfach immer eine schöne Sache, da tiefer einzusteigen auch und die dann eben auch holistisch zu begleiten und dann bin ich das zweite Mal schwanger geworden und dann wurde Nurimam gegründet.
Ja, das ist ja ganz klar, dass beim zweiten Mal dann ein Unternehmen noch gegründet wird.
Ja klar, ja klar.
Ja, komischerweise ja, hört man das öfter. Also, wie hast du das bitte geschafft? Welche Inspiration kam da noch zu sagen, okay, jetzt gründe ich ein Unternehmen, ich mache es jetzt richtig groß, das ist das Konzept, wir entwickeln. Wie bitte hast du das alles oder kriegst du das heute noch alles unter einen Hut? Und vergiss dich dabei selbst nicht, hast du ja gerade auch von gesprochen.
Ja, das stimmt. Also wie ich es damals hingekriegt habe, das war einfach diese pure Leidenschaft. Also wir haben, die Idee ist damals mit meinem damaligen Geschäftspartner per WhatsApp entstanden. Ich hatte die Idee im Auto, als ich hochschwanger irgendwo hingefahren bin. Da kommen einem die besten Ideen.
Die Hormone auch, ja.
Total, ja. Und das Erste, was ich wusste, war, wie das Logo aussieht und wie das Unternehmen heißt. Und im Laufe dieser Autofahrt ist mir einiges dann klar geworden, wie ich es aufbauen will. Und ich kannte jemanden, der Koch ist und der auch damals eine große Küche hatte. Das heißt, die ganzen logistischen Super. Themen waren gegeben. Ja. Und den habe ich dann eine 7-minütige Sprachnachricht geschickt.
Was jetzt nicht besonders lang ist, finde ich.
Ist nicht lang. Für Männer ist es, sagen wir mal, ein halber Tag.
Ja.
Und da war es dann einfach so, da kam dann die Antwort innerhalb von ein paar Minuten zurück, also nach der Sprachnachricht kam dann die Antwort dann einfach zurück. Es ist nicht so also ich brenne jetzt nicht für das Thema, hatte er mir damals gesagt, aber er findet die Idee mega gut. Und dann sind wir direkt eigentlich schon eingestiegen. Also ich bin dann auch so, ich muss dann direkt tief einsteigen und ich muss direkt anfangen und ins Machen kommen. Und dann war es so, dass die Webseite 3 Monate nach der Geburt live gegangen ist. Und
Also so fast noch im Wochenbett dann.
Genau, im Wochenbett. Ich hatte ein schönes Wochenbett. Das zweite war viel selbstbestimmter. Und ich habe es viel mehr genießen können, aber ich wusste dann, ich muss mit der Idee jetzt einfach live gehen. Und wir haben ja erst gesagt, wir gucken mal, wie es ankommt. Weil es natürlich schon sehr nischig war, aber es ist so schön eingeschlagen, würde ich jetzt mal sagen. Und die Kleine ist dann in der Trage immer mit dabei gewesen. Als sie älter war, war sie dann in der Wippe mit dabei, immer im Lager und hat dann geholfen. Und das war wirklich pure Leidenschaft irgendwie, und es hat sich dann alles so weiterentwickelt. Also neue Produkte sind dazugekommen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass Instagram nicht ausreicht, was man so in diesen 60 Sekunden sagen kann. Und dann ist der Podcast dazu dann entschieden worden. Und dann bin ich irgendwann auch noch in dieses Doula-Business mit eingestiegen und habe dann gemerkt, dass einfach das Thema Wochenbett so überhaupt nicht beleuchtet wird. Und dann ist daraus der Kurs entstanden. Also es war wirklich so Step by Step. Und es war nichts irgendwie strategisch geplant, weil ich bin kein Stratege.
Nee, ich merke die pure Leidenschaft, die pure Freude daran, das auch wirklich zu machen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, also für genau sowas. Es geht nur mit Leidenschaft.
Das ist eigentlich so der beste Antrieb. Und es gibt natürlich Phasen, wo man wenig nach sich guckt, wo man einfach merkt, okay, das funktioniert gerade so nicht. Und dann muss man auch lernen, Sachen abzugeben, wo ich richtig schlecht drin bin. Und dann auch mal zu sagen, heute ist das Handy mal komplett weg. Dann ist bei mir auch noch der Geschäftspartner irgendwann natürlich ausgestiegen, weil er
also der Koch dann, ja?
Genau, ja. Das war dann auch nochmal ein krasser Wechsel, dass wir eine neue Küche suchen mussten, dass ich jemanden finden musste, der sozusagen mit der gleichen Passion da irgendwie weitermacht. Und das war auch ein großes Learning. Also man wird schon oft mit Schwächen irgendwie konfrontiert. Es kann richtig hart auch werden. Und ich gebe mir die Zeit aber auch. Also wenn es mal eine Zeit lang nicht so gut läuft, dann gebe ich das auch zu und versuche mit allen möglichen Leuten um mich herum zu reden, um da einfach auch Kraft drin wieder dann zu finden. Genau.
Ja, das klingt auf jeden Fall, also auf der einen Seite ganz wundervoll, auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr, irgendwie so nach 24 Stunden 7, wie so ein drittes Baby halt.
Auf jeden Fall.
Ist es denn so, dass ihr zu Hause dann auch immer Nurimam esst? Ist euer Kühlschrank voller Gläser?
Ja, weil also ich koche leidenschaftlich gerne. Ich koche aber ungern nach Rezept. Und ich koche wahnsinnig gerne, mein Mann sagt immer, sehr gesund.
und das ist so ein Unterton dabei. Was?
Ja, auf jeden Fall. Der Unterton, den sollte man raushören. Und vor allem, wenn du 2 Kinder zu Hause hast, bei dem Kindergarten, die gerade zum Beispiel, also meiner hat jetzt eine Phase, alles grün, kennt man ja, ist igitt. Dann auf einmal das eine Kind, auf einmal isst die Kleine nicht mehr Reis. Also du bist dann halt immer irgendwie zwischendrin. Aber deswegen, die Nuriman-Produkte, die funktionieren bei den Kindern. Deswegen sind die auch zu Hause.
Toll.
Und viele der Produkte sind mit den Kindern zusammen entstanden. Also zum Beispiel das Tonic, das hatte ich ja sozusagen für die Schwangerschaft mir damals schon zusammengestellt. Und meine Kleine trinkt das bis heute noch gerne und hilft auch einfach durch viele Krankheiten dann durch. Die Bolognese, das Ragout, das Chili, das essen die alle. Also das ist halt perfekt.
Na, wie schön. Und wie muss ich mir das vorstellen? Stehst du dann irgendwie abends in deiner Küche und entwickelst neue Rezepte oder gibst du das dann dem Koch oder der Köchin ab? Oder kommt das schon irgendwie alles aus deiner Feder? Weil du ja also sagst, du gibst so ungern ab.
Stimmt.
Eigentlich machst du alles selbst.
Ja, ich versuche es. Natürlich funktioniert es nicht immer, aber was das Kochen angeht, ich habe Ideen, die ich umsetzen will. Das heißt, ich gucke immer, was ist. Also wir haben verschiedene Säulen auch immer gehabt. Also klar, es muss vegan sein, es muss glutenfrei sein, es muss ohne Zucker sein, es muss basisch sein, es sollte stillfördernd und nicht hemmend sein.
Ja.
Und natürlich sollte es auch entzündungshemmend einfach sein. Und das sind sozusagen die Säulen, die ich schon immer habe. Aber so filtere ich schon generell Rezepte. Und dann gehe ich natürlich auch danach, was zum Beispiel den Mamas im Wochenbett gut tut, dass es nicht blähend ist. Also das kommt schon alles von mir. Ich recherchiere viel, aber das meiste ist dann erstmal zusammengemischt. Also so die letzten Tage, wenn man dann auch bei einer Mama zu Hause gerade irgendwie als Doula gebucht ist und dann bist du dann bei einer Mama zu Hause und auf einmal ist dann da irgendwie ein bestimmtes Curry entstanden, ne, was ich so davor noch nie gemacht habe, mit gelben Linsen, roten Linsen und so weiter. Und das versuche ich mir dann aufzuschreiben. Dann gehe ich das nochmal durch, was auch so die Kräuter und Zutaten angeht. Und dann gebe ich das in die Produktion. Also zum Koch gebe ich das dann und sage, mir hat es gut geschmeckt, aber ich bin auch jemand, ich brauche nur Kräuter.
Ja.
Ich brauche kein Salz oder sonstiges.
Geht mir ähnlich.
Teste mal bitte. Ja. Sag mir, wie es schmeckt für dich. Und dann kommt er meistens zurück, ja, da würde er jetzt vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung, Kichererbsen reinmachen oder was auch immer. Also von mir kommt sozusagen das Grundgerüst, damit ich sage, es muss genug von allem drin sein, was der Frau gut tut. Bestimmte Gewürze sollten drin sein und das gebe ich dann ab. Dann wird es getestet, dann kommt es zu mir zurück, dann gebe ich Feedback und dann geht es irgendwann in die Produktion.
Klingt total spannend.
Ja, ich liebe es auch total. So, auch wenn ich alle wahnsinnig mache. Unsere Nachbarn müssen dann auch immer, weißt du, wenn sie dann nach Hause kommen, halt sich so, teste mal.
So Löffel im Mund. Egal.
Genau.
Ah, toll. Und was ist so dein Liebstes von Nuriman? Gibt es da so ein Favorite, wo du sagst, oh, das war so eins deiner ersten Entwicklungen und das ist so dein Herzensprodukt?
Ja, das gibt's auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, also eigentlich habe ich drei, aber so von die Top drei sind wirklich die Bolognese, dann der Borsch, den wir jetzt noch drin haben, der ist vegan und da waren alle am Anfang so, also veganer Borsch auf keinen Fall. Das schmeckt niemals.
Was ist da normalerweise drin, falls jemand das nicht kennt? Das ist doch ist mit Fisch, oder?
Das ist, glaube ich, mit Rind.
Mit Rind? Ach so, wieso komme ich da noch Fisch? Und rote Beete, oder?
Genau, ganz viel rote Beete. Und du hast dann immer diese Menschen, die dann sagen, aber rote Beete nicht. Ich bin kein rote Beete-Typ. Mir schmeckt rote Beete überhaupt
und
nicht.
Ich liebe es so sehr. Ja.
Und ich muss dir sagen, vor den Kindern habe ich rote Beete auch nicht gegessen. Und das kam über den Babybrei bei mir dann.
Ja, okay.
Und ich habe auch ganz viele Freundinnen und eine Freundin, die jetzt ein bisschen traurig ist, weil ich gerade überlege, das Borscht einmal rauszunehmen, um das durch ein neues Produkt für eine Weile für den Sommer jetzt zu ersetzen. Und die ganz traurig ist, die doch vor rote Beete gehasst hat und und unser Borscht so geliebt hat, dass sie sich das in Boxen wirklich 6 Borscht auf einmal bestellt hatte immer, dass sie das immer zu Hause hat. Und die ist jetzt gerade ein bisschen traurig, aber Borscht auf jeden Fall, Bolognese und ich liebe einfach unser Tonic, weil ich habe schon immer mit Eisenmangel zu kämpfen gehabt, auch bei den Geburten, im Wochenbett. Mir sieht man es sofort an, wenn ein Eisenmangel da ist und unser Tonic, das mit roter Beete auch ist und ich liebe das einfach. Das kannst du heiß und kalt trinken. Und das war das erste Getränk, was ich mit aufgenommen hatte. Und das liebe ich einfach bis heute.
Was ist da alles drin? Rote Beete hast du ja schon gesagt.
Genau, lass mich kurz überlegen. Es ist frisch gepresst alles. Und das ist, jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht verspreche. Rote Beete, Apfel, Karotte, Zitrone, Ingwer ist drin. Habe ich was vergessen?
Gut.
Nee, ich glaube, ich habe alle. Ja. Aber man kann es auch immer bei uns auf der Webseite nachlesen.
Gibt es so Zutaten, wo du sagst, so das ist meistens mit drin, weil das einfach so wirklich alles abdeckt, das basische glutenfrei, vegan und stillfördernd und entzündungshemmend. Gibt es da irgendwie so Lebensmittel, wo du sagst, die sind meist mit drin?
Ich bin gerade am Überlegen. Es ist natürlich jetzt zur Zeit, wir haben sehr viel rotlastige Gerichte. Das heißt, wir haben schon viel rote Beete auch mit drin. Karotte ist viel drin. Wir haben uns auch immer daran orientiert, was einfach saisonal gerade vorhanden ist.
Ja.
Und was du eben auch im Hofladen einfach kriegen würdest, wenn du jetzt mal einen Ausflug irgendwie mit den Kids machen willst. Aber es ist schon gemischt, würde ich sagen, dadurch, dass wir einige Produkte auch haben, wie zum Beispiel die Tomatensuppe, die Bolognese, das Chili, dass du einfach was auch mit Tomate hast, dass die Kinder eben auch mitessen.
Ja.
Wir haben oft auch bei den Gerichten Quinoa mit drin, wenn wir mit was arbeiten, dass es sozusagen ein bisschen, dass du zum Beispiel auch einfach mal ein Gericht mit ins Krankenhaus nehmen könntest. Und sonst versuchen wir jetzt in Richtung Sommer auch wieder mehr mit Kokos zu arbeiten. Kichererbsen sind eigentlich auch immer mit drin, also so in die Richtung.
Ja. Was würdest du so als Tipp für eine werdende Mama, die vielleicht auch ihr erstes Kind bekommt, was würdest du als Tipp mitgeben in Vorbereitung Wochenbett?
Oh, da hätte ich viele. Aber der erste Tipp, den ich immer gerne mitgebe, ist, achte weniger auf außen, sondern mehr auf innen. Also da gibt er im inneren Raum mehr Gehör, denn wir Frauen vor allem beim ersten Kind, wir achten viel auf dieses, was so außenrum passiert. Also hast du dein Babyzimmer eingerichtet? Hast du das fürs Baby? Hast du das fürs Baby? Keine Ahnung, Klamotten ist immer so ein Thema. Windeltorten ist immer so ein Thema. Und was ich einer Frau immer gerne
mitgebe. Habt ihr etwa keine Windeltorte im Onlineshop?
Nein. Wir haben auch lang geworben mit weniger Windeltorten und mehr gutes Essen.
Ja, genau.
Und was wäre jetzt noch so ein Tipp, den ich mitgebe? Ruhe. Lass dich verpflegen. Nimm Hilfe an, das können wir Frauen ganz schlecht, also nimm Hilfe an und überleg dir sozusagen nicht, welchen Babybody du als nächstes kaufst, sondern wie du dein Wochenbett vor allem gestaltest und generell sich auch aufs Wochenbett vorzubereiten, weil das Wochenbett, also wir bereiten uns alle auf die Geburt vor, aber was danach kommt, da sind Frauen oft alleingelassen und jetzt auch bei vielen Statistiken bereitet sich die Hälfte der Schwangeren nicht aufs Wochenbett drauf vor, sondern sie sagen, wird schon alles. Und das ist eine ganz sensible, ganz ungewöhnliche Situation des Wochenbett und ich würde da jedem wirklich den Tipp geben, Hilfe anzunehmen, sich helfen lassen, auch zu sagen, zum Beispiel, wenn man Besuch bekommt, auch mal zu sagen, wenn jemand sagt, sollen wir dir was mitbringen, brauchst du was, einfach mal Ja zu sagen. Mhm. Also ich weiß, wir Frauen sind dazu sozusagen erzogen worden, dass wir alles alleine können und wir schaffen auch alles. Können wir auch, aber Hilfe ist im Wochenbett wichtig und das war früher auch so. Also die Frauen hatten immer ein Dorf um sich herum und haben da einfach viel Kraft rausgeschöpft. Also die Frauen, die im Dorf gelebt haben, haben dann nicht nur bei der Geburt geholfen, sondern haben die Mama auch einfach verwöhnt und versorgt, was auch
Ja.
wichtig ist, weil das mental so wichtig ist, dass du Unterstützung hast und mental, wenn du da einfach jemanden hast, auf den du dich lehnen kannst, ist das auch gut für die innere Heilung einfach. Und wir haben eine krasse Geburt hinter uns, egal wie die Geburt aussah.
Ja,
Der Körper
absolut.
hat so hart gearbeitet und wir müssen uns diese Ruhe gönnen, auch wenn wir Kraft haben und wir uns selber beweisen wollen, dass wir nach 2 Wochen in die Jeans wieder passen und dass wir schon perfekt gestriegelt rausgehen können. Aber einfach mal the joy of missing out, sage ich auch immer so gerne.
Ja, ganz wichtig.
Genau.
Ja, total. Wenn du sagst, Hilfe holen, da fällt mir irgendwie dazu ein, dass man auch ruhig auch ein Nein aussprechen kann. Das
Ja.
heißt, also es gibt ja zwei Arten von Hilfe. Einmal so eine übergriffige, komm, hier, ich nehme dir dein Baby ab, zack, ist es weg, ohne zu fragen. Oder eine ganz liebevolle, einfühlsame Hilfe, die auch fragt, was brauchst du wirklich?
Genau.
Ja, also da auch zu sagen, okay, dieser Besuch, den möchte ich erstmal nicht sehen, weil ich brauche Ruhe. Und die Hilfe von der besten Freundin nehme ich lieber an als eine andere Hilfe. Also da nicht irgendwie, ja, so diesen, ja, jetzt müssen alle Großeltern, Tanten und Onkel vor der Tür stehen, weil es ist ja Familie.
Ja.
Da würde ich auch immer sagen, wenn euch das nicht, wenn das nicht zu viel ist, also wenn es euch zu viel ist, sagt nein, stopp, ich brauche meine Zeit. Und das, also das ist so, aus meiner persönlichen Geschichte musste ich auch erst lernen zu sagen, nee, beim zweiten Kind haben wir ganz klar gesagt, hier ist erstmal Ruhe angesagt, wir müssen uns als Familie finden und ich möchte nicht, dass irgendwie jeden Tag Besuch kommt. Das ist einfach zu viel.
Das
Und
stimmt.
ja, und dafür gibt's Nuriman. Man kann einfach bestellen und sagen, schickt meiner besten Freundin, schickt meiner Schwiegertochter einfach hier ein Family-Paket oder Mama-Paket und damit ist dann auch viel geholfen, finde ich. So, na,
Das
also.
stimmt. Und vor allem, was ich auch gerne einfach den Mamas mitgebe, vor allem beim ersten Kind. Ja, wir sind ja stolz auf unser Baby. Also wir haben auch das Gefühl, wir wollen das Baby auch zeigen. Das ist ja auch immer, du hast ja auch zwei verschiedene Arten dann auch von Frauen oder mehrere. Aber das ist dann auch so, was ich einfach gerne mitgebe, ist, dass man, wenn man Besuch annimmt, nur Herzensmenschen, da muss jetzt nie, niemanden, mit dem man gefallen will, muss, dem man irgendwie was beweisen muss, würde ich nicht einladen. Wenn man Besuch bekommt, dass der Besuch vom Partner, der Partnerin auch auf jeden Fall gebrieft wird, wenn sie stillt oder wenn sie sich zurückzieht, zieht sie sich zurück und sie kann sich zurückziehen, wann immer sie will. Und das muss auch akzeptiert werden. Also, dass einfach von dem Besuch ein gewisser Respekt da ist, dass er das Baby nicht sofort halten darf, dass wenn die Mama ihre Ruhe kurz braucht und einfach nur ein kleines Zeichen gibt, dass das berücksichtigt wird und dass man dann vielleicht sogar beim Gehen auch sagt, hey, kann ich den Müll mit runternehmen oder was auch immer. Also, dass man einfach ein bisschen, ja, einfach als Besuch auch diesen Respekt einfach entgegenbringt. Und man muss nicht als Besuch mit Kaffee und Kuchen versorgt werden, weil das ist nicht die Aufgabe von der Familie, die gerade ein kleines Wunder in die Mitte geboren hat. Und das muss der Besuch einfach auch verstehen. Und das ist das, was ich dem Partner dann immer mitgebe, weil ich nenne dann die Männer oder die Partnerinnen auch gerne, das sind die Wochenbettmanager und Managerinnen.
Guter Ausdruck, ja.
Und die haben da einfach das zu organisieren. Und wenn es für den Partner, die Partnerin nicht möglich ist, weil man weiß es ja auch nie, Arbeit ist oder wie auch immer, eine Selbstständigkeit ist und wie auch immer, dann kann man sich natürlich Hilfe auch über eine Doula holen oder eine Mütterpflegerin auch, die das dann mithilft zu organisieren auch. Und das ist alles möglich. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man den ersten Mamis auch mit an die Hand geben könnte.
Ja, was ist denn der Unterschied zwischen einer Doula und einer Mütterpflegerin?
Also eine Mütterpflegerin hat eine medizinische Ausbildung und geht seltenst mit zur Geburt. Also sie hilft natürlich viel zu Hause, sie hilft bei Stillproblemen und so weiter. Und eine Doula kümmert sich viel mehr um das Mentale, um die zum Beispiel auch um die Verpflegung, was dann natürlich auch das Kochen angeht. Macht dann auch verschiedene Anwendungen wie zum Beispiel Belly Binding oder Rebozo, was dann einfach auch nochmal bei der Rückbildung mithelfen kann. Aber so vom Job her bei den Doulas, kannst du mit zur Geburt nehmen, die kannst du vor der Geburt auch schon zu dir nach Hause holen und zusammen dich aufs Wochenbett vorzubereiten, Geburtsvorbereitung zusammen auch mit der Hebamme zu machen. Es kommt immer auf die Konstellation auch an. Genau, eine Freundin von mir ist auch Mütterpflegerin, die ist dann auch lang in den Familien mit drin. Das heißt, die ist sogar mal bis zu, war jetzt eine mal mit 3 Monaten lang, war die jetzt bei der Familie mit zu Hause, weil das einfach verschiedene Umstände auch waren. Und Doulas sind halt relativ nah um die Geburt herum da und kommen dann eben auch für verschiedene Anwendungen wieder zur Mutter, um einfach auch diese Selbstliebe nochmal aufzuleben und einfach um der Mutter auch Raum zu geben, um einfach mental besser unterstützt zu werden.
Wird das eigentlich von der Krankenkasse gefördert oder sind das alles Mütterpflegerinnen und Doulas, so private, privat gebuchte Unterstützung?
Du, ist es unterschiedlich. Also es ist abhängig von der Krankenkasse. Zum Beispiel ich als Wochenbett-Doula, das wird von der Krankenkasse meistens mit übernommen oder bis zu einem gewissen Betrag wird es mit übernommen. Das ist einfach auch, welches Paket zum Beispiel jetzt eine Familie buchen will. Und bei der Mütterpflege ist es genauso. Also bis zu einem gewissen Betrag wird es von der Krankenkasse getragen und in bestimmten Fällen wird es auch komplett übernommen, auch über einen langen Zeitraum.
Okay. Wie lange würdest du sagen, braucht eine Frau nach der Geburt, um wieder auf, in Anführungsstrichen, Normalstatus zu sein?
2 Jahre.
Hätte ich auch gesagt. Und selbst nach 2 Jahren ist es, so langsam, step by step.
Ja, also man wird, also das, ich sage immer, das ist ja ein ganz neuer Lebensabschnitt, Mama zu werden. Und das ist ein wahnsinnig erfüllender Lebensabschnitt. Es ist ein wahnsinnig herausfordernder Lebensabschnitt. Man gibt so ungefähr einmal das Ego an der Tür ab. Und bei mir, also meine Tochter ist jetzt 3 geworden. Mhm. Ich würde sagen, bei mir, ich fange jetzt dieses Jahr an, so ein bisschen wieder, so ein bisschen mich mehr zu spüren und wieder auch mehr auf meine Bedürfnisse einzugehen, weil das ist auch, vielleicht gehöre ich auch zu den härteren Fällen, aber ich habe lange meine Bedürfnisse komplett hinten angestellt und die Kinder stehen natürlich an erster Stelle, aber auch ich.
Ja, es hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, wie lange man stillt, ne? Weil man so den eigenen Körper zurückgewinnen kann.
Das stimmt. Und also ich hab sehr gerne gestillt. Ich habe lang gestillt. Ich habe meine Tochter 19 Monate gestillt. Und da war es dann auch so, dass ich jetzt einfach gemerkt habe, also ich sage auch 2 Jahre bei Frauen, weil es passiert so viel im Körper, hormonell. Also das ist ja alles, was da auch im Körper passiert. Dann auch sozusagen, wie reagieren verschiedene Organe auch nach der Geburt, wie ist es mental, wie ist meine mentale Einstellung, wie war zum Beispiel auch mein Wochenbett, war es so anstrengend, dass ich mich einfach 1 Jahr lang mindestens regenerieren musste oder hatte ich so ein erfülltes Wochenbett, alles so gut laufend, dass es einfach nicht so lange gedauert hat. Also es sind ja so viele Aspekte, die reinspielen, was einfach wichtig ist, dass die Frau nachsichtig ist und sich nicht zu hohe Erwartungen setzt und sich vor allem nicht vergleicht mit anderen Müttern.
Ja, wichtiger Punkt. Nicht zu viel auf Instagram scrollt, bei anderen Müttern guck.
Ja, oder auch wenn man irgendwie in einem Rückbildungskurs ist. Jede Frau ist anders, jede Genetik ist anders. Und wenn man, sobald man sich vergleicht, man schneidet immer schlecht ab, weil man nur einen bestimmten Teil von der Frau mitbekommt, mit der man sich vergleicht und nicht wirklich in, also nicht wirklich die komplette Geschichte auch kennt. Und sobald man sich einfach auch vergleicht, hat man einfach schon verloren. Deswegen auf keinen Fall vergleichen.
Ja, das stimmt. Ich spreche gerne auch in meiner Beratung gerne über Routinen, beziehungsweise finde das immer total hilfreich, auch vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, so Routinen für sich selber, aber auch für die Kinder, für die Familie einzuführen, weil die einfach helfen, über den Alltag so ein bisschen stressfreier das zu gestalten. Gibt es bei dir oder bei euch Routinen, wo du sagst, so das hat dir unglaublich geholfen, das zu integrieren?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben zwei Routinen, die ich über alles liebe. Also unsere Abendroutine, die haben wir mit dem Kleinen damals schon mit 3 Monaten angefangen. Das heißt, ab einer gewissen Uhrzeit, wenn wir sagen, es geht in Richtung Bett, haben wir einfach einen schönen Ablauf mit, wir gehen zusammen ins Bad, wir putzen die Zähne, wir waschen uns oder wir baden, was halt immer so ansteht. Und dann wird danach erstmal noch zusammen gelesen und gekuschelt. Und dann zählt jeder sozusagen, was das Schönste am Tag heute war. Das haben wir schon immer gemacht. Und
wir machen das genauso.
Ja, auch schön. Und was wir am Wochenende machen, und das ist so meine absolute Lieblingsroutine, ist, dass wir samstags und sonntags zusammen Waffeln machen und frisch entsaften.
Ach, wie cool, wo die Kinder da mitmachen.
Die lieben das. Also allein, wenn wir irgendwie Orangen machen und die Orangenschale ausschlecken dürfen. Und die lernen so viel über Gemüse und trinken jeden Saft, den wir auch machen. Und mein Kleiner, der ist ja schon hardcore, der ist jetzt 5. Und noch im Kindergarten isst und trinkt der so ungefähr gar nichts, was irgendwie gesund ist. Aber wenn wir Saft machen, ist da Sellerie, Fenchel, Brokkoli, Spinat, Grünkohl, alles drin. Weil das einfach, wenn Kinder das selber machen, genauso wie wenn man selber irgendwie im Hochbeet oder auf dem Acker was anpflanzt, das essen die viel besser. Und weil sie einfach die Geschichte drum aussagen kennen.
Ja, also er weiß durchaus, was da drin ist. Es ist jetzt nicht versteckt, sondern ja, er weiß ganz genau, was drin ist und trinkt es trotzdem.
Ja. Und das
oder gerade deswegen.
Genau, und das ist das, was ich auch schon immer gemacht habe. Ich habe meinen Kindern noch nie versteckt irgendwie Gemüse reingemacht, sondern ich habe immer gesagt, du probierst. Und dann hat er probiert und dann habe ich gefragt, willst du wissen, was drin ist? Und dann sagt er meistens ja und dann zähle ich es ihm auf.
Ja.
Und einfach, um das dann auch so ein bisschen zu verknüpfen. Oder wir fragen dann auch, wenn wir einen Saft machen, so, hast du das rausgeschmeckt? Hast du den Spinat rausgeschmeckt? Und dann sagt er meistens, nö, nur Sellerie.
Und ich liebe Sellerie.
Ja, und der würde ja niemals irgendwie in einem Essen, der würde das sofort aussortieren. Aber wenn er das selber irgendwie saftet oder wir machen ja auch keine normalen Waffeln, wir machen ja gesündere Waffeln, dann hilft er auch total mit und freut sich dann immer drüber.
Was heißt denn, ihr macht gesündere Waffeln?
Das Rezept, das mache ich auch schon ewig. Das ist halt mit Buchweizenmehl, mit glutenfreien Hafermehl, mit Chiasamen, Hanfsamen, Leinsamen, mit Rote-Bete-Pulver, Maca-Pulver, also so. Das ist eure Waffe.
Also die standardtypischen Waffeln.
Die Standard, ja, genau.
Mit 2 Zutaten. Wahnsinn.
Ja, meine Kinder dürfen immer entscheiden, ob sie Spinat oder rote Beete.
Welche Farbe
haben
sollen die Waffeln haben?
Genau.
Ja, super, klingt total toll.
Aber es gibt natürlich auch Tage, das muss man halt auch dazu sagen, es hört sich jetzt immer alles so extrem an, aber es gibt natürlich auch Tage, wo wir dann auch einfach zum Bäcker laufen und uns einfach 4 Croissants bestellen und einen Kaffee und dann am Neckar irgendwie bei uns unten das dann essen. Also das gibt's auch. Bei uns ist auch Pizzaabend und Popcornabend. Ja. Also wir verbieten unseren Kindern keine Süßigkeiten. Ich meine, es war jetzt Fasching und Weihnachten und jetzt kommt nochmal Ostern. Also ist ja die brutale Süßigkeit. Zeit auch. Also, und wir kontrollieren jetzt auch nicht, was es für ein Essen im Kindergarten oder damals in der Kita gab. Das ist, unsere Kinder sollen ja alles irgendwie auch mal erleben und testen und dann essen sie auch bei den Omas alles Mögliche und im Zoo gibt es ein Eis und das gibt es auch. Also wir gucken einfach nur, dass, also mir ist es wichtig, dass meine Kinder einfach lernen, was es gibt an Gemüse und Obst.
Ja, ist ja auch die Frage, was man mit Verboten dann anrichtet, ne? Also das Vorleben ist, denke ich, da ganz dolle wichtig.
Genau.
Und meine Große ist auch 5 wie dein Großer, glaube ich, ne? Sagtest du. Ja, und ich finde, in dem Alter kann man auch dann ganz gut schon erklären und die fangen an zu fragen. Und meine Tochter dann sagt dann auch immer schon so, nee, ich nehme jetzt mal die gesünderen Gummibärchen, weil zu viel Zucker ist auch nicht gut, Mama. Und also es kommt schon einiges an, wo ich mich da manchmal wundere, ach, krass, okay, die teilt sich das dann auch echt ein. Ja, aber ich nehme ihr dann halt auch nicht die Süßigkeiten irgendwie weg, die sie Weihnachten oder Halloween gesammelt hat und geschenkt bekommen hat. Ja, weil ich denke, mit Verboten ist es dann auch wieder schwierig, weil dann irgendwie vielleicht heimlich gegessen wird und man erreicht ja, damit stimmt. Dann nicht viel.
Das sehe ich genauso. Und vor allem, mir ist es wichtig, dass Ernährung Spaß machen soll. Sie soll nicht kompliziert sein. Sie soll.
Sagt die, die irgendwie 10 Zutaten in den Waffeln. Nein, das ist ja auch eine Gewohnheit. Für euch ist es voll normal und für mich sind die Zutaten auch voll normal. Aber jemand anders denkt wahrscheinlich, Alter, nicht kompliziert.
Ja, genau. Und das ist das auch, was ich immer den Frauen mit an die Hand gebe. Fang nicht zu kompliziert an. Mach's dir nicht schwer, indem du 5000 Zutaten neu kaufst und dich erstmal auseinandersetzen musst. Sondern fang damit an, dass du dir vielleicht geschrotete Leinsamen kaufst und die ab und zu ins Müsli machst. Mhm. Fang damit an, dass du vielleicht einfach dass du einfach mal guckst, wie verhält sich zum Beispiel Buchweizenmehl? Kann ich damit was anfangen? Oder ist vielleicht Kokosmehl viel eher was für mich? Oder, also, dass man so einfach anfängt mit Kleinigkeiten und nicht irgendwie volles Programm. Ich meine, bei mir geht es jetzt schon fast 10 Jahre, wo ich mich mit Ernährung beschäftige. Und das sind so kleine Steps, die bei mir komplett normal sind, aber die bei anderen einfach mit ganz großen Augen im Supermarkt enden. Also man geht ja anders auch schon in den Supermarkt. Und
plötzlich landet man in anderen Gängen, die man vorher noch gar nicht kannte.
Ja, und wenn man dann zu sehr sagt, okay, ich ernähre mich jetzt eine Woche vegan und dann stehst du vor dem Regal und ich habe letztens für eine Frau eingekauft, ist so aufgeregt, was es in dieser Abteilung gerade alles gibt und was da für Schrott auch drin steckt in den meisten Sachen. Und wenn du dich intuitiv langsam damit also auseinandersetzt, dass du einfach Alternativen austestest, dass du neugierig bleibst, dass du einfach auch Schritt für Schritt einfach da irgendwie beginnst, dann ist das ein guter Weg. Oder mal mit Chiasamen arbeitest. Und das ist einfach, was ich immer den Frauen mit an die Hand gebe. Es muss nicht alles von heute auf morgen sein, weil da kommt dann der kleine Rebell im Körper, da kommt dann das kleine Trotzkind und sagt, nö, mache ich jetzt nicht. Ja. Und der ganze Körper arbeitet dagegen. Aber wenn man mit Neugier und Geduld dran geht, dann funktioniert das auch.
Ja, absolut. Ja, ich hatte ja über Routinen hatten wir ja gesprochen und da würde ich gerne noch wissen, hast du für dich so deine eigenen Routinen, deine kleinen Inseln, wo du sagst, so die 2 Minuten mache ich das und das, um irgendwie auch für mich zu sorgen?
Muss ich dir ehrlich sagen, fange ich jetzt gerade erst wieder an. Denn bei uns, wir heiraten dieses Jahr und wir haben jetzt habe ich einfach auch für mich gemerkt, dass mir das einfach auch viel mehr gibt, wenn ich mich wenn ich dieses Jahr so ein bisschen auch mich in den Vordergrund wieder mehr nehme. Das war ja, was ich auch vorhin gesagt hatte, ich hatte das sehr lange nicht gemacht. Und da habe ich jetzt auch für mich gesagt, für mich ist einfach Self-Care jetzt gerade so ein bisschen an oberster Stelle. Also es heißt, dass ich wieder eine Sportroutine entwickle, dass ich auch so eine Abendroutine für mich entwickle, was zum Beispiel auch Haut, einfach so die Haut angeht. Also dass ich da auch für mich eine Routine entwickle, die ich auch total genieße, dass ich mir tagsüber eine Mittagspause gebe, die ich total genießen kann und dass ich einfach auch wieder mehr draußen bin und einfach diese Routine auch habe, dass ich mindestens 3-mal am Tag an der frischen Luft bin.
Ja. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem guten und wichtigen Vorhaben. Du hattest ja auch darüber gesprochen, über zuckerfrei, würdest du sagen, also bis auf die Ausnahmen, die dann auch ja so von außen oder bei Ausflügen mit Eis und so zustande kommen, würdest du sagen, dass ihr so als Familie schon zuckerfrei lebt?
Ich würde sagen, ja, eigentlich schon. Aber es ist halt natürlich jetzt auch wieder, wie ich es vorhin gesagt habe, es gibt gerade sehr viele Ausnahmen. Das weiß ich, wird im Sommer einfach nicht mehr sein, weil die Kinder dann einfach viel mehr Bock auf Smoothies und Säfte und Obst haben. Aber mein zukünftiger ist leider auch ein sehr krasses Schleckermäulchen.
Deswegen auch die Betonung vorhin auf, du kochst sehr gesund.
Genau. Und da ist es dann einfach oft auch, wo ich dann sage, nö, also jetzt lassen wir das mal bitte nicht irgendwie vorm Abendessen jetzt noch irgendwie ein Eis sein oder sonstiges. Ja. Das ist auch schon, dass wir das dann aber auch offen nochmal ansprechen. Aber wir ernähren uns, würde ich sagen, schon sehr zuckerfrei. Und ich vor allem, weil ich auch einfach merke, was es mit meinem Körper macht, was es mit der Haut macht, was es mit der Verdauung vor allem macht. Und ich würde jedem empfehlen, niemals eine zuckerfreie Challenge im Januar zu starten, sondern das eher so März, April zu machen, weil dann einfach auch so der Frühling beginnt, man viel mehr Energie hat und zuckerfrei ist einfach so eine Woche lang, nach einer Woche lang, was sich da verändert, was man da nach einer Woche zuckerfrei schmeckt in vielen Lebensmitteln, wie die Sachen schmecken, wie intensiv auch. Also ich finde das so überragend, was sozusagen da in dieser Zeit passiert einfach. Und würde ich jedem auf jeden Fall mal empfehlen zu machen und einfach auch darauf zu achten, das nicht irgendwie großartig zu ersetzen, sondern wirklich einfach wegzulassen.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, ob es etwas gibt, wo du sagst, damit, wenn ich backe zum Beispiel, das verwende ich dann anstelle von Industriezucker.
Also ich verwende ab und zu Ahornsirup. Oder ich benutze einfach Datteln. Also ich hexe dann die Datteln einfach mit rein. Aber ich arbeite ungern mit so, allein wenn schon irgendwo das Wort Süße drin steckt, das ist halt alles isoliert, das ist alles extrem viel, so wie es in der Natur einfach nicht vorkommt. Deswegen bin ich auch zum Beispiel mit Ahornsirup sehr vorsichtig. Mir schmeckt alles so, also ich esse auch zum Beispiel die Waffeln mit Mandelmus, das brauche ich mir schon. Oder ich mache frische Beeren dann mit drauf, wenn ich was Süßeres will. Ja. Aber ich ersetze es eigentlich nicht. Also ich benutze nichts irgendwie industriell Hergestelltes und alles, was in einer kleinen Tube kommt, ist nicht vom Baum gepflückt, sondern es ist halt wirklich hochkonzentriert. Es ist sehr viel und benutze ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, spannend. Ja, und dieses zuckerfrei, das habe ich mir, also ich bin auch eher so die Süße und ich habe mir auch schon seit Ewigkeiten vorgenommen, wirklich das mal durchzuziehen. Also ich esse schon 80%ige Schokolade und aber das dann auch noch wegzulassen. Und ich meine, ich sage das als Ernährungsberaterin, also ich weiß, wie hart das ist, aber wie krass auch, weil man wirklich auch abhängig ist von diesem Zucker, ne? Das sind ja richtige Entzugserscheinungen, die dann irgendwie kommen können, wenn man
das stimmt.
Vorher und gut auch konsumiert hat.
Ja, das stimmt. Und auch einfach, wenn man es auf emotionaler Ebene sich das einfach mal anguckt. Süß ist halt schon immer bei den Menschen als Sicherheit vermerkt.
Ja, also, Sicherheit und Belohnung und ja.
Genau. Wir haben als Steinzeitmenschen früher Bären ohne Probleme essen können, weil wir wussten, das ist nicht giftig, das tut uns, also es tut uns gut.
Ja.
Es ist ein sicheres Essen und Süße ist ja zum Beispiel auch im Ayurvedischen wie so eine Umarmung. Also wir greifen ja zu Süßem auch, wenn wir emotional einfach gerade was durchmachen oder was natürlich auch bei uns Mamas ganz oft ist. Wir machen diese lange Abendroutine. Und dann kommen wir irgendwann aus dem Raum raus und dann denkst du so, oh, jetzt voll ein Stück Schokolade. Einfach nur, weil das trotzdem emotional anstrengend ist und weil unser Alltag emotional einfach viel mehr fordernd ist. Und da ist halt, dass bei uns Menschen ist es mit drin, dass wir auf süß zurückgreifen, weil es uns Sicherheit gibt, weil es uns eine wohlige Umarmung schenkt und weil wir uns danach gefühlt besser fühlen. Und das ist bei uns genetisch einfach mit drin, dass es so ist. Und da würde ich auch sagen, wenn du sagst, du nimmst die 80-prozentige Schokolade, das ist ja schon super, die ist ja schon bitter. Und bitter ist ja auch wieder gut für den Körper. Also da darfst du dich jetzt auch nicht zu schlecht fühlen.
Ich weiß ja auch, dass es gar nicht so schlimm ist. Ich wollte
ja
trotzdem
ich
mal
ja
durchziehen.
95-prozentige gehabt. Und das ist ja schon wie, also da hast du dann was im Mund, da kannst du nicht mal einen Kaffee danach mehr trinken. Der schmeckt dann nicht.
Ja.
Aber ich liebe die auch. Das braucht man auch manchmal.
Ja, absolut.
Ja.
Was nimmst du denn dann zu dir, wenn du aus der Höhle nach der Abendroutine rauskriegst, dann greifst du zur Dattel oder was machst du dann?
Weißt du, was ich mache? Ich habe diese, wir haben immer Kichererbsen-Waffeln zu Hause.
Ja.
Und die trunke ich in Mandelmus.
Also du meinst die es als Reiswaffel gibt, die gibt es ja auch
genau.
Als Kichererbsen oder Linsenwaffeln.
Genau,
und die tunkst du in Mandelmus.
Ja. Und wenn ich es noch süßer brauche, dann ist es, also für mich ist das dann süßer, auch wenn es vielleicht nicht süßer ist, ist dann einfach so griechischer Joghurt mit Mandelmus. Das ist
ja.
Mandelmus ist zurzeit einfach mein Go-To.
Ja, das habe ich mir gerade, das ist witzig, das habe ich gerade gestern Abend, habe ich Soja-Joghurt mit Mandelmus und Blaubeeren abends nach der Abendroutine
ja.
zu mir genommen.
Ja, also ich merke einfach, das brauche ich ab und zu. Im Sommer ist es dann anders. Da freue ich mich dann auf, keine Ahnung, Wassermelone oder irgendwas.
Ja.
Aber es ist auch, und das ist auch etwas, es gibt für alles Kapitel und das Kapitel ist dann auch irgendwann zu Ende. Und dann kann man das auch nicht mehr sehen, dass man das dann isst. Und dann kommt was anderes. Und das ist auch gut so.
Ja. Ja, das ist ein schöner Abschlusssatz, aber ich würde dich gerne noch fragen, was für dich das Jahr, also was du dir wünschst, was für dich das Jahr noch bereithält, sowohl für dich persönlich als auch für Nurimam?
Da würde ich sagen, so ein bisschen mehr wieder in Balance zu kommen. Das ist so,
ja.
Das ist natürlich dann auch geschäftlich, ist das dann immer sowas. Balance ist klar immer nice to have und eigentlich sollte es immer Wachstum, Wachstum, Wachstum sein. Aber ich liebe einfach so wenn man einfach morgens aufwacht und sich gut fühlt und nicht irgendwie 100 To-Dos hat. Man muss nicht immer ad hoc irgendwie irgendwelche Feuer löschen, sondern man hat auch ein bisschen mehr wieder Routinen, was in der Selbstständigkeit schwierig ist.
Mhm.
aber das auf jeden Fall und was einfach bei mir jetzt dieses Jahr gesundheitlich dann einfach auch angeht, ist so, sich mit dem Thema nochmal tiefer auseinanderzusetzen mit dem Thema Longevity. Also da will ich jetzt einsteigen, wie kann ich meinen Körper auch auf die nächsten Jahre einfach besser vorbereiten, was tut meinem Körper gut, was kann ich ihm mitgeben, dass er dass er einfach gut altert.
Ja, wenn du jetzt davon sprichst, dann muss ich mal fragen, welcher Jahrgang bist du denn? Wie alt bist du denn? Darf man das fragen?
Ich bin 34, werde jetzt 35 dieses Jahr.
Ja, okay.
Und aber weißt du, kennst du es, wenn dann so man spielt mit den Kindern irgendwie und dann merkst du so, oh, irgendwie zwackt das Knie gerade so ein bisschen und das ist
ja, ich bin ja steinalt gegen dich. Ich kenne das.
Wie
ja.
alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
Ich muss tatsächlich immer kurz überlegen, wenn ich das gefragt werde, weil ich mein Alter mit mir überhaupt nicht im Einklang sehe. Also ich bin überhaupt nicht 42, bin ich. Und ich fühle mich null so. Aber ich muss sagen, ich habe meinen Sohn mit, sehr, sehr persönlich jetzt, aber ich habe meinen Sohn mit 40 bekommen und das war so die letzte Eisenbahn. Ich hätte das nicht gedacht, dass ich das sage, aber es ist schon so, der Körper verändert sich und man wird älter und weiß ich nicht. Also jetzt würde ich, glaube ich, kein Kind mehr kriegen wollen. Ich für mich, weil ich merke, das ist körperlich, es ist was anderes als mit Anfang 30. Das ist einfach so. Ja.
Ja, das stimmt.
Und auch das Stresslevel ist anders. Ich weiß nicht, ich glaube, mit Anfang 30 oder auch mit Ende 20 kann man gewisse Dinge viel besser locker nehmen als mit Anfang 40.
Ja, das stimmt. Und Man merkt auch einfach, wie jetzt immer peu à peu irgendwas dazukommt oder wie der Körper sich jetzt auch natürlich verändert und Sachen, worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe, über irgendwelche, was ist mit meinem Knie oder sonstiges. Also es ist noch nicht so, dass ich irgendwelche großartigen Schmerzen habe, aber man fühlt ja, also ich fühle es sehr, sehr früh immer, dass ich da einfach mehr hingucken muss. Und das sind so Themen, wo ich mir einfach denke, was kann ich da irgendwie tun, um mein Kind immer noch irgendwie in 10 Jahren ab und zu mal rumzutragen.
Ja,
genau.
Total. Ja. Ja, ich wünsche dir das sehr, dass du das, dass du deine Balance sowohl in Sachen Business als auch für dich so findest, dass es dir gut tut. Und abschließend noch, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wie kann man dich am besten erreichen? Oder gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest, auch was Nurimam betrifft? Lass es gerne raus.
Also man kann ganz normal über die Webseite kommen, über www.nurimam.de. Dazu haben wir auch einen Instagram-Account, der auch nurimam.de heißt. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und da ist dann auch alles weitere verlinkt. Auf Spotify und allen möglichen Podcast-Anbietern könnt ihr auch den Nurimam-Podcast finden. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr einmal Hallo sagt bei uns.
Ja, wunderbar. Liebe Laura, ich bleib gerne noch ganz kurz in der Leitung, aber ich würde für den Podcast jetzt eben mich verabschieden und ich danke dir, dass du trotz dieser vielen Aufgaben und To-Dos noch Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen.
Und ja, ich habe mich auch zu bedanken. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Tschüss, Laura. Alles Liebe.
Ciao.
Das war das wundervolle Gespräch mit Laura Böttcher und sie hat mir am Ende des Gesprächs noch einen Gutscheincode mit auf den Weg gegeben. Also falls du Lust bekommen hast, einmal bei Laura zu bestellen, bei Nurimam, dann habe ich hier einen Code. Nurimam in einem Wort mit großem N am Anfang, unterstrich Blum von Simply Blum, Bloom, 15 Ausrufezeichen. Das steht auch nochmal in den Shownotes, da kannst du alles nachlesen und auch sonst alle Kontaktdaten von Laura findest du dort. Ich wünsche dir eine schöne Frühlingszeit und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles Liebe!